Erzähl mir die Geweihe an die Wand. Erzähl mir Nadeln in die Fliegen.
Erzähl mir Nadeln in die Fliegen. Der Versuch mit Lyrik, eine Wirklichkeit auszumachen, eine Wirklichkeit zu entwerfen oder eine bereits vorhandene Wirklichkeit zu verändern. Die Worte aus ihrem fiktionalen, ungreifbaren Dasein herauszuholen und in einen wirklichen Zusammenhang zu stellen, in eine greifbare Realität zu bringen.
So interpretiert Nora Bosson Verse aus ihrem Gedicht Geweihe und formuliert damit zugleich einen Anspruch an ihre eigene Lyrik. Bosson, die 1982 in Bremen geboren wurde, traut der Sprache eine Menge zu. Für ihren 2006 erschienenen Roman Gegend wurde sie mit dem Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet. Ihr zweiter Roman Webers Protokoll ist zum März 2009 erschienen. Für ihre Gedichte bekam sie 2007 einen der Nachwuchspreise beim Darmstädter Leons- und Lena-Preis, der sich seit seiner Gründung 1979 zu einem der wichtigsten Lyrikpreise entwickelt hat. Dennoch ist sich die Autorin im Klaren darüber, dass Lyrik ihre Leser immer erst finden muss.
Es wird ganz viel Verständnis für Lyrik nicht vermittelt. Ich glaube teilweise wirklich, weil die Lehrer keinen Spaß an der Lyrik haben und es auch ungefähr als Pflichtaufgabe weitergeben. Also ich hab einfach wirklich das Gefühl, dass sehr viele meiner Bekannten Angst vor Gedichten haben. Man hat keine Angst vor einem Text, den man noch gar nicht kennt. Man hat erst Angst vor Texten, weil man vielleicht schon 5-mal in der Schule an Klausuren gescheitert ist.
Angsteinflößend wirken Bossons Gedichte zunächst nicht. Ihr erzählerischer Gestus und das an Märchen erinnernde Vokabular machen die Gedichte auf den ersten Blick sehr zugänglich. Titel wie »Besprechungen«, »Im Garten der Nichte«, »Am Bootshaus«, »Hinter den Bergen« oder »Rattenfänger« rufen sofort Bilder vor dem inneren Auge wach.
Diese Einfachheit auf den ersten Blick, weil mir wichtig ist, dass ich den Leser zuerst gefangen nehme. Und ich glaube, dass das häufig eben dadurch passieren kann, dass man ihm einen scheinbar leicht zugänglichen Text anbietet und ihn dann immer weiter reinzieht. Also eigentlich wie Treibsand, dass er zuerst glaubt, er steht ganz sicher da und dann immer weiter reinsackt.
Der Kritiker Michael Braun beschreibt die Wirkung von Bossons Lyrik so.
Je näher man das Gedicht anschaut, desto mehr Rätsel tauchen auf.
Reglose Jagd. Die Stelle hang abwärts. Es heißt, den Hasen habe ein Marder geholt, ein Fuchs. Niemand ist sicher. Man lebt hier selten des Nachts. Das Haus zu groß für ein Haus. Die Menschen zu reich. Nicht aus meiner Zeit. Dennoch gehen wir auf die Jagd gemeinsam. Durch die verwachsenen Ränder des Familienerbes. Kein Tier knackt das Unterholz, kein Kadaver legt sein Geruch wie ein spukender Ahne an die Grenze des Grundstücks. Ich glaube, alles hält die Terrasse verborgen, niemand folgt mir nach. Wie sollten sie auch? Meine Tage liegen anderswo. Nur die Seeadler auf den Pfosten lassen mich nicht aus dem Blick. Ich fühle ihre gefeilten Augen mir in den Nacken starren, bis ich stürze. Doch das ist unwesentlich, nur eine kurzfristige Veränderung des alten Gebäudes.
Jemand, ein lyrisches Ich, erkundet eine verwunschene Umgebung, die ein wenig an das Dornröschenschloss im hundertjährigen Schlummer erinnert. Doch in diesem Geisterhaus gibt es kein fröhliches Erwachen, keine plaudernde Festgesellschaft auf der Terrasse, keine munter hoppelnden Hasen. Der Blick in die Vergangenheit führt nichts lebendig vor Augen. Stattdessen wird das Ich von einem bohrenden Raubvogelblick getroffen. Und die reglose Jagd im Revier des Familienerbes endet mit dem Sturz. Der Jäger wird zum Erlegten und nimmt statt einer Trophäe die Einsicht mit, dass sich diese erstarrte Umgebung weder erschüttern noch ergründen lässt. Ob es festes Gemäuer ist oder Treibsand, auf dem das zu Fall gekommene Ich liegt, ob es sich angesichts dieser Demonstration seiner Nichtigkeit und Vergänglichkeit von dem verwunschenen Platz wieder erheben kann, bleibt beklemmend offen. Viel ist vom Aufschwung der deutschsprachigen Lyrik die Rede. Die Initiative kleiner Verlage wie dem Berliner Verlag Cookbooks Literaturzeitschriften wie Bellatriste oder die inzwischen zweibändige Anthologie Lyrik von jetzt haben dazu beigetragen.
Derzeit sind die Zeiten für Lyrik erstaunlich gut. Ich finde es fast manchmal ein bisschen zu gut. Dass es jetzt so unglaublich cool ist und hip ist, hat zum einen natürlich was Tolles, aber es nimmt es, glaube ich, zu sehr in die Welt hinein. Ich glaube einfach, dass die Lyrik sich das ein bisschen am Rand stehende und von außen betrachtende und die Distanz bewahren muss und eben nicht in einem Hype aufgehen darf. Und dieser ganze Rummel drumherum macht es natürlich dann auch manchmal etwas schwierig. Und das finde ich einfach sehr bedenklich, weil dafür ist die Lyrik viel zu schade.
Gefragt nach Lyrik, die ihr besonders wichtig ist, nennt Bosson besonders Rainer Maria Rilke, aber auch Gottfried Benn. Doch nicht nur längst kanonisch gewordene Texte gehören zu ihren lyrischen Vorlieben. Bosson nennt auch die Gedichte der dänischen Autorin Inger Christensen. Und es fällt der Name einer Zeitgenossin.
Bei den gleichaltrigen Autoren schätze ich eben Marion Poschmann auch sehr, weil ich finde, dass sie eine ganz unprätentiöse Art hat, eine unglaublich poetische Art hat. Und ich finde einfach die Verbindung bei ihr ganz unglaublich, wie sie Hochphilosophisches mit ganz Alltäglichem verbindet und es zu unglaublich stimmigen und gleichzeitig verstörenden und verwirrenden Bildern zusammenbringt.
Die 1969 in Essen geborene Marion Poschmann, die Germanistik, Slawistik und Philosophie studiert hat und wie Bosson heute in Berlin lebt, hat mit Baden bei Gewitter von 2002, dem Schwarz-Weiß-Roman von 2005 und der Hundenovelle von 2008 drei Prosabücher veröffentlicht. Mit Verschlossene Kammern aus dem Jahr 2002 und Grund zu Schafen aus dem Jahr 2004 liegen auch zwei Gedichtbände von ihr vor. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt regelmäßig ihre Gedichte ab.
Es wird immer gesagt, es gibt so wenig Lyrikleser, so wenig Lyrikkäufer. Andererseits habe ich den Eindruck, dass es eine sehr blühende Lyrikszene gibt, in Deutschland auf jeden Fall, dass sehr viele spannende Sachen gemacht werden, dass es einen regen Austausch gibt. Und ich glaube auch nicht, dass es weniger Leute gibt als früher, die sich dafür interessieren.
Für Marion Poschmann stand, wie auch für Nora Bosson, früh fest, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Es gehören Fleiß, Ausdauer und Glück dazu, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.
Es passiert dadurch, dass man vielleicht Anerkennung bekommt, dass Texte abgedruckt werden und plötzlich dieser Wunsch denkbar wird. Also eben aus diesem spielerischen, kindlichen oder jugendlichen Zusammenhang herauskommt und tatsächlich plötzlich die Idee wird, ja, das wäre vielleicht was.
Nora Bosson hat nach dem Abitur 3 Jahre am Leipziger Literaturinstitut studiert. Prosa im Haupt- und Lyrik im Nebenfach. Und sie schreibt, wie ihre Kollegin Marion Poschmann, Lyrik und Prosa.
Ich würde vielleicht bei mir sagen, ich schreibe insgesamt Dichtung. Nicht so sehr, ich schreibe Prosa oder Lyrik. Obwohl ich wiederum das auch arbeitstechnisch relativ stark trenne. Ich schreibe immer so jahreweise ein Jahr Prosa, dann ein Jahr wieder Lyrik, weil ich das Gefühl habe, man muss sich schon auf diese Form auch einstimmen und einschwingen. Und verfolgt natürlich auch inhaltlich dann oft andere Dinge. Bei der Lyrik achtet man doch viel mehr auf den Rhythmus, auf die feinen sprachlichen Einheiten, auf den Klang. Und das ist bei der Prosa natürlich nicht ganz so relevant, da denkt man in größeren Bögen.
Bei Nora Bosson ist die Entscheidung für eine literarische Gattung eher thematisch motiviert.
Wenn ich eine Beobachtung, einen Stoff, ein Thema, was auch immer versucht habe, in die Prosa zu bringen und es wollte einfach nicht funktionieren, dass ich dann irgendwann versucht habe, einfach genau das Gleiche in einer lyrischen Form zu probieren. Und meistens war das dann genau etwas, wo ich gemerkt habe, ja, als Gedicht funktioniert es. Und es war etwas, was ich vorher überhaupt nicht richtig hätte einschätzen können.
Wie herrlich leuchtet mir die Natur.
So dichtete Johann Wolfgang von Goethe 1771 in seinem als Mailied bekannt gewordenen Gedicht, in dem die Natur eine emphatische Huldigung erfährt. In Nora Bossons Gedichtband Reglose Jagd suggerieren Titel wie Im Gegenflug Libellen, Fliegender Sommer, Heute Nebel zunächst einen unmittelbaren Bezug zur Natur.
Ich glaube, dass die Natur mich unglaublich fasziniert, auch die Domestizierung, könnte man fast sagen, der Natur in der lyrischen Form, die
Gedichte, die ich jetzt schreibe, gehen zum Teil in eine sehr stark andere Richtung, also eher vielleicht historische Porträts und stärker auf Figuren und Personen als auf Landschaften und Natur. Es gibt aber einige Gedichte, wo wieder die Natur da in Zusammenhang mit zwei Figuren auch wieder sehr wichtig ist, aber anders als in Reklose Jagd nicht im Vordergrund steht.
Auch Marion Poschmann versteht sich nicht im traditionellen Sinn als Naturlyrikerin.
Mein letzter Gedichtband, der läuft jetzt unter dem Schlagwort Naturlyrik. Damit bin ich eigentlich nur so halb glücklich. Also schon gibt es viele Naturelemente, Birken, Wiesen, Vögel. Das alles kommt vor, aber es sind jetzt für mich keine Naturgedichte im engeren Sinne, sondern beschäftigen sich für mich hauptsächlich mit Subjektivität, dem Verhältnis des Ich zur Außenwelt, so ganz allgemein gesagt.
Kleines Rasenstück, 100 Gramm Gras, wie Licht, das sich bewegte, Licht, das knitterte, schnelle Lebensläufe ohne Höhepunkte, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, nickende Blitze. Gras spritzte auf, fiel über, Gras, von Winden hingekritzelt, von Winden ausgedehnt nach Zentimetern, Gras, dieser strenge Glanz, zu Halmen gefaltet, Gras überwog uns schon. Wuchs Gras darüber, hob sich, senkte sich wimmelnd, flimmernd, Gras, so haltlos wurzelnd über dem hellen Abgrund unserer Hirne.
Das Gedicht, dessen Titel Albrecht Dürers Radierung das kleine Rasenstück zitiert, ist keine Beschreibung dieses Bildes. Im Gegensatz zu dem in Dürers Radierung für die Ewigkeit ins Bild gebannten statischen Gras wird das Gras hier als etwas beschrieben, was sich verändert, dauernd in Bewegung begriffen ist. Die Beständigkeit des entstandenen Gedichts wird schon im Schreiben angezweifelt. Und wenn es heißt, hob sich, senkte sich, wimmelnd, flimmernd, so ist auch hier eine semantische Verbindung zum Gedicht selbst, zu seinem Material angedeutet, zur Sprache selbst mit ihren klanglichen und grafischen Hebungen und Senkungen, wie es Paul Celan in seinem Gedicht Engführung ausdrückt.
Gras. Gras. Auseinandergeschrieben.
Nach ihren Vorbildern gefragt, nennt Marion Poschmann allerdings andere Namen.
Friederike Mayröcker, als ich die entdeckt habe, das war für mich eine Art Umbruch in meinem literarischen Leben. Eine Art Entdeckung von Neuland. Ich schätze aber genauso auch Autoren, die zeitlich viel weiter zurückliegen. Zum Beispiel Gryphius finde ich immer wieder unheimlich gut.
Obwohl das Gedicht 100 Gramm Gras keine Bildbeschreibung im engeren Sinn darstellt, ist für Marion Poschmann die Malerei eine wichtige Inspirationsquelle. Wie sie in ihrem Aufsatz Blitze in der Lyrikzeitschrift Bellatriste schreibt, geht es ihr um
die Probleme der Abbildung, die das Verhältnis von Wirklichkeit und Weltbild scharf zur Geltung bringen. Die Verräumlichung von Vorstellungen, die bis dahin ortlos waren.
Trotz der großen Ernsthaftigkeit in Marion Poschmanns Werk nennt die Autorin auch Humor als ein zentrales Element ihres Schreibens und ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit. In Blitze erklärt Poschmann,
die Absurdität von real existierenden Dingen, wie der Leuchtturmuhr mit Meeresrauschen, Möwengeschrei, Nebelhorn, der Brillenvorsetzlupe oder das Funkwettergirl, ist literarisch nicht zu überbieten. Meine Reaktion ist daher eher ein Schreckreflex. Oder die Einsicht, dass man einer solchen Welt eigentlich nur mit Humor begegnen kann. Und zwar tiefschwarzem.